Grüezi, ich bin ein begeisterter Hörer Ihres Podcasts. Ich habe mir alle Folgen angehört und schon sehr viel gelernt dabei. Freundliche Grüße, Martin. Das Mail ist Ihnen gekommen. Danke vielmals, Martin, und sehr gern geschehen.
Danke auch von mir. Schön, so eine Mail überzukommen. Gerne mehr unter kopfsach@podcastschmiede.ch.
Ins Spital, glaube ich, geht kaum jemand gerne, was nicht? Du, wie hast du es mit Spital?
Ich habe auch gerne im Spital gearbeitet, aber als Patientin doch auch nicht so gern. Aber arbeiten ist wirklich cool.
Ja, das glaube ich. Aber ich habe wirklich eine Abneigung. Also wenn ich jemanden besuche und ich laufe ins Spital rein, habe ich sofort das Gefühl, wow, jetzt werde ich auch gar krank, jetzt geht es mir auch schlecht. Obwohl, ich bin immer sehr gut behandelt worden. Wenn ich im Spital war, gut behandelt, also medizinisch, wie auch menschlich, also freundlich behandelt, von dem her nichts. Aber das ist so ein bisschen die Frage. Man geht mit einem schlechten Gefühl ins Spital vielleicht schon, wenn man nicht von Demenz betroffen ist. Was ist aber, wenn man Demenz hat und dann plötzlich wegen der Lunge, wegen der Haut oder wegen einem gebrochenen Arm nach einem Sturz ins Spital muss?
Das war jetzt aber eine Frau, die war am Anfang noch von der Demenz. Die hatte auch eine Armfraktur, sie hatte eine OP und hat nachher so Orthoschilet, nennt man da, wo man in einer bestimmten Haltung einfach für die Heilung tragen muss.
So wie eine Armschlinge vor dem Oberkörper, vor ganz der Brust, genau. Sozusagen, wo es fixiert ist.
Ja, richtig, oder? Sie hat das gehabt, sie ist mehrfach verlegt worden im Spital. Zuletzt ist sie dann auf einer Reha gewesen und sie hat nicht mehr gewusst, dass sie OP hat und der Arm war gebrochen. Aber sie hat noch gewusst, dass das super lästig ist, der Orthoschilet. Und sie hat es wirklich geschafft, um dort die Pflegenden zu überzeugen, dass sie das nicht mehr braucht. Das hat später dann eine zweite OP bedeutet, zum Beispiel.
Das ist die Demenzberaterin vom Kanton Schaffhausen, Heike Gauss, die uns das Beispiel hier erzählt. Mit ihr reden wir heute über akute Spitalaufenthalte von Menschen mit Demenz.
Ja, wo genau dann die Nebendiagnose Demenz auf einmal eine Randbemerkung ist und trotzdem ganz fest muss beachtet werden, weil mit der Demenz, das wissen wir, das beeinflusst alle Abläufe und stellt alle Regeln auf den Kopf. Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Ich bin Judith Kronbach, Pflegefachfrau, Gerontologin, Expertin für Demenz und ich berate und unterrichte zum Thema Demenz.
Mein Name ist Alex Plungi, ich bin Moderator und meine Eltern haben Demenz. Ich tue aus meiner Perspektive Erfahrungen, Fragen und Inputs in den Podcast einbringen.
Bei «Kopfsache» reden wir offen über Demenz, sodass Betroffene und Angehörige wertvolle Infos und Tipps bekommen und merken, ich bin nicht allein.
Wir wollen Demenz enttabuisieren und auf eine unterhaltsame Art informieren.
Das ist Folge 32 zum Thema Spitaleintritt.
Und genau dieser Spitaleintritt hat ganz, ganz diverse Aspekte. Wir haben das Beispiel jetzt vorher gehört mit dieser Frau und einem gebrochenen Arm. Kommen wir später auch nochmal auf das Beispiel retour. Aber Judith, einmal zum Einsteigen. Wo überall stellt sich denn Problem, wenn Menschen mit Demenz wegen etwas anderem ins Spital müssen?
Ich glaube, überall.
Gell, schon. Ja. Das ist ein bisschen ernüchternd jetzt, gerade deine Diagnose.
Also Überforderung überall. Es ist sowieso, wie du am Anfang gesagt hast, man ist recht gefordert, wenn wir jetzt ins Spital eintreten müssen mit all diesen Formularen. Dann habe ich es richtig und bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit diesen vielen Leuten.
Ja, es ist Stress, es ist Organisieren. Ganz viel, was Menschen mit Demenz selber nicht können.
Nicht können. Und ich glaube, diese Überforderung, die appelliere ich an alle, einfach akzeptieren. Das ist so, es ist eine Überforderung und das sind wir uns bewusst. Und wir schauen einfach möglichst mit dieser Überforderung können einigermaßen uns anfreunden, dass sie uns nicht mehr so blockiert, vielleicht so zu sagen.
Was ich bei meinem Vater sehr stark merke, ist auch ein neuer Ort. Kennt sich nicht aus, schwierig
genau,
für ihn.
Orientierung, ganz, ganz ein wichtiges Thema. Dort finde ich immer das Bild, oder? Wenn ich jetzt in einen Raum hineinkomme, in ein Spital, auf eine Abteilung, dann scanne ich eine Art, oder du auch, wir scannen eine Art den Raum und wissen dann, okay, da ist Stationszimmer und dort sind Gänge und da ist mein Nummernschild und da ist das WC und so weiter. Das haben wir relativ schnell gescannt. Mit der Demenz kann ich das nicht. Ich sehe nur das und weiss das, was ich jetzt sehe. Also die Orientierung ist mega schwierig.
Und eine andere Orientierung ist auch die Zeit. Also heute, wo wir den Podcast aufnehmen, hat mein Vater morgen einen Arzttermin im Spital. Ich muss mit. Er weiss das seit heute Morgen, also 24 Stunden vorher. Weil es bringt gar nichts, ihm das eine Woche vorher zu sagen. Dann fragt er nur 7 Mal, wann muss ich jetzt gehen und macht sich 7 Tage lang Sorgen.
Das ist schon die erste Empfehlung. den Termin vom Spitaleintritt ganz kurzfristig kommunizieren. Und nicht voraus, weil das ist wirklich, wie du sagst, Angst, Unsicherheit steht schon zu lange da. Und der Zeitschlüssel allgemein auch im Spital ist natürlich ein Thema, da kommen wir nachher noch drauf. Und das ganze Tempo, das dort ist, die vielen, vielen, vielen Reize, die ungewohnte Umgebung, du hast gesagt, es macht Angst.
Ja, und das geht ja dann auch schnell, Routinen, aber so kommen sie da, wir machen zack, zack, zack. Und für das Personal, alles logisch, für meinen Vater, totale Überforderung, schon vom ersten Schritt der Tür hin.
Ja, und die einzige Möglichkeit, die man meistens noch hat, wenn Kognition fehlt, ist, man verweigert. Man rennt fort, man läuft weg, man schreit, man sagt nein. Und das ist nicht böse oder unanständig, sondern es ist einfach Überforderung. Und darum so auch eine Empfehlung, eine Motivation an alle Angehörigen, wenn sie dann da sind, möglichst frühzeitig, gern auch vor dem Spitaleintritt, eine Ansprechperson anfordern. Wenn immer möglich. Am liebsten vom Sozialdienst oder auch von der Pflege.
Mhm. Und eben Gründe, wieso man nicht gern geht, sind vielseitig. Wir haben es schon kurz ein bisschen angesprochen. Es ist Aufwand, es ist Nervosität, Stress, Angst, Ungewissheit, was passiert. Viel negative Gefühle und da kann man jetzt, also Entschuldigung, die Demenz wirklich überhaupt nicht noch brauchen, bei dem Leiden, das wir ja sonst schon haben.
Die kommt oben drauf.
Genau.
Die setzen wir gerade noch drauf und darum müssen wir auch so ein bisschen differenzieren jetzt, über was das wir reden. Kommt jetzt jemand notfallmässig ins Spital, mit oder ohne Angehörige, hat die Person eine Demenzdiagnose, die offensichtlich ist und auch geschrieben ist, dass die Leute sie auch glauben, oder kommt die Person ohne Diagnose und man merkt es dann erst mit der Zeit, weil sie oder er sich anders verhält, nicht falsch, sondern anders. Und wie wir wissen, gibt es ganz viele verschiedene Demenzformen. Also das ist eine Situation mit so vielen unbekannten Variablen.
Ich glaube, da kommt ganz viel für uns zu. Wir müssen jetzt zuerst einmal tief eintauchen in das Thema, bevor wir es auseinandernehmen können.
Alex, du hast geredet mit der Heike Gauss. Sie ist Demenzberaterin im Kanton Schaffhausen. Die einzige Demenzberaterin, die es im Kanton gibt, angegliedert bei den Spitälern Schaffhausen.
Und weil sie eben die einzige ist, referenziert Schaffhausen, wo ich zuhause bin, alle immer auf sie, wenn man mit Alzheimer Schaffhausen redet, mit verschiedenen Leuten. Alle sagen immer, Frau Gauss, die kennt sich aus, die ist seit zig Jahren dabei, die kennt alle und alles. Und eben, ich habe auch mit ihr über das geredet, was du gerade vorher gesagt hast, wenn es bekannt ist und kommuniziert ist, dass jemand mit Demenz kommt, ist es für das Spital viel, viel einfacher.
Das Personal kann sich erstens mal darauf einstellen, wenn es einen Personalteil hat, der demenzspezifisch ausgebildet ist, kann man den gezielter einsetzen, um auch die ganzen Überforderungen zu vermeiden, die sonst entstehen können. Man kann sich bewusst sein, dass das jemand ist, der mehr Aufmerksamkeit braucht, mehr Zeit braucht, wo man eventuell auch Mitpatienten informieren muss über die Demenz, dass sie sich nicht stören am Verhalten und es keinen Konflikt gibt.
Findet das im Alltag genug statt? Sie sind Demenzberater im Kanton Schaffhausen. Sind Sie happy, wie das läuft?
Ich würde jetzt sagen, nein.
Du bist jetzt ziemlich schnell und klar gekommen.
Nein, es ist, also was ja im Spital Schaffhausen ist, ist wirklich die Memory-Klinik. Das ist eine ganz tolle Sache, oder? Aber es wird längstens nicht überall, es findet ein Demenz-Screening statt.
Was heisst das Demenz-Screening?
Dass man auch vielleicht wirklich auch da abklärt, wenn jemand eintritt, eben weil gerade nur 50% der Diagnose haben. Das ist also nichts Obligates. Was ich aber positiv erwähnen möchte, ist der Sozialdienst vom Spital. Das sind eigentlich die, die den roten Faden halten, wenn man sie mit einbezieht. Über alle Abteilungen und auch, wenn es darum geht, einen Austritt zu planen.
Auf das kommen wir gerade noch, aber noch geschwind eine Frage. Ist denn das Personal aus Ihrer Sicht, das medizinische Personal, auch genug gut sensibilisiert und ausgebildet im Umgang mit Demenzbetroffenen?
Ich denke nicht der Großteil. Und das ist ganz klar, das Spital ist ausgerichtet auf körperliche Erkrankungen. Aber ich denke schon auch, Sie sind sich einiger Sachen bewusst, zum Beispiel, dass demenzbetroffene Menschen viele höhere Anfälligkeit haben für ein Delir, für eine akute Verwirrtheit, oder? Oder dass man eben eine Klingelmatte vielleicht vor das Bett legen muss, oder? So Sachen schon. Der Umgang, das denke ich nicht so umfänglich, nein.
Gibt es da von Ihrer Seite aus als Demenzberaterin auch Anstrengungen, dass man das sensibilisiert, dass man da mit den Fachleuten, mit den Ärzten, mit dem Pflegepersonal in den Spitälern gezielt Weiterbildungen macht?
Es ist so, dass ja meine Kollegin für das Wissensmanagement zuständig ist. Ich habe auch mit dem Zuständigen von der Pflege mal darüber geredet. Die haben natürlich ganz viele Baustellen. Und der hat gemeint, so etwa in 2 Jahren planen sie fit sein für das Thema Demenz.
Geht also noch ein bisschen?
Definitiv. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass es wirklich gutes Personal gibt. Es ist einfach davon abhängig, ist es gerade vorhanden oder nicht.
Absolut. Und das Thema ist aber erkannt, dass ein Bedarf da ist.
Ich denke, im Zusammenhang mit der Memory-Klinik müsste es eigentlich auch ein Schwerpunkt sein, oder? Ganz klar, ja.
Jetzt stellen wir uns vor, ein Mensch mit Demenz kommt ins Spital, eben weg. Nicht weg der Demenz, wegen etwas anderem. Bleiben wir bei einem simplen Bruch, Fraktur, irgendetwas. Ja. Es fängt ja schon viel vorher an. Mhm. Die Person wird aufgeboten zu einem Termin oder zu einem Operationstermin. Was stellen sich da für Herausforderungen?
Es kommt jetzt darauf an, von wem sie ausgehen. Also ich meine, für einen Menschen mit Demenz ist es fast etwas, was er nicht mehr verstehen kann. Es ist eine ungewohnte Situation, ungewohnte Frage an ihn. Anforderungen, die angestellt werden, die er überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Es stellen sich sehr viele Fragen natürlich oder Vorbereitung auch für die Angehörigen. Auch für sie ist das eine sehr belastende, außergewöhnliche Situation. Wenn es ein geplanter Spitaleintritt ist, dann können Sie relativ viel noch vorbereiten, oder? Sei es administrativ oder auch Gegenstände, wo Sie wissen, mal, das gibt Sicherheit, das ist vertraut. Sie können schauen, ob Sie im privaten Netz einen Besuchsdienst ermöglichen können, solche Sachen.
Aber das heisst, es wird eigentlich auf die Angehörigen vom System her auch gesetzt, dass die das vorbereitet, mit der betroffenen Person redet, allenfalls Kleider packen, wenn man noch 1-2 Nächte muss bleiben?
Definitiv. Also ich erlebe es sehr unterschiedlich. Es gibt viele Angehörige, die stehen schon lange natürlich in dieser Situation, dass sie betreuen und pflegen. Für sie setzt sich das fort, ohne dass sie eigentlich sich mal innehalten und fragen, will und kann ich das? Es gibt Angehörige, die jeden Tag anwesend sind, weil sie sind natürlich auch diejenigen, die den Mensch kennen, mit seinem Verhalten, seinen Gewohnheiten, Essen, Trinken, Schlafen. Und so natürlich eine große Sicherheit darstellt und natürlich auch das Personal entlastet. Das ist schon so.
Was ist da Ihr Rat aus Ihrer Erfahrung? Wie muss das Fachpersonal mit den Angehörigen und umgekehrt zusammen schaffen? Ich sage jetzt mal, oder zusammen wirken?
Ich denke, das Personal muss sich sehr bewusst sein, was der Angehörige für eine große Ressource ist, dass ein Spitalaufenthalt einigermaßen gut verlaufen kann. Sie müssen sich auch bewusst sein, dass Sie da Kontakt pflegen müssen. Also der Infofluss mit Einbezug in die Entscheidungen, das muss definitiv abgesprochen werden und das muss auch gut möglich sein.
Und geht es nur um administrative Sachen oder kann man effektiv Angehörige, ich sage, in die eigentliche Pflege- und Care-Arbeit mit einbeziehen, wo ich sage, jetzt ein bisschen weitergeht, wie einfach nur ein Glas Wasser reichen?
Ich kenne viele Angehörige, die den ganzen Nachmittag unter Umständen dort sind, WC-Begleitung machen, Essen eingehen, wenn jemand wieder mobil ist, ihn begleitet auf den Gang, mitunter sogar zu Untersuchungen innerhalb vom Spital. Das ist ja auch immer was ganz Kritisches. Da muss man begleitet werden, zum Beispiel.
Eigentlich muss man ja auch alles mit den Angehörigen besprechen, in dem Sinn. Also die ganze Diagnose, wie Sie gesagt haben, es hängt also sehr, sehr viel an der Kommunikation zwischen Personal und Angehörigen.
Ja, man muss sie definitiv mit einbeziehen bei den Entscheidungen. Das ist ganz ein wesentlicher Aspekt und das geht mitunter vergessen. Und das heisst auch, dass die Angehörigen sich in ihrer wichtigen Rolle beim Personal immer wieder eigentlich in Erinnerung rufen müssen und unter Umständen auch immer wieder neu, wenn eine spitalinterne Verlegung stattfindet.
Jetzt, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen sind ja ganz vielfältig. Haben Sie für Ihre Kolleginnen und Kollegen vom Fachpersonal, die jetzt vielleicht noch nicht zu 100% sensibilisiert sind auf das Thema Demenz, 1-2 Tipps im Alltag, die sagen, das hilft so oder so?
Ich denke, Kommunikation. Das Wissen um Kommunikation ist einfach essentiell, oder? Dass ich langsam bin, dass ich ruhig bin, dass ich Beobachtungen mache, auch zum Verhalten. Was löst was aus, zum Beispiel? Dass ich schaue, wie jemand isst oder trinkt und je nachdem auch Unterstützung gibt, einen Becher in die Hand oder Fingerfood zur Verfügung stelle. Ich denke, das ist etwas ganz Wesentliches. Und eben, dass ich mir bewusst bin, die Menschen brauchen mehr Aufmerksamkeit, vielleicht auch eine Tür offen bleiben muss, dass man direkte Beobachtungsmöglichkeiten hat.
Und zur Kommunikation gehört natürlich nicht nur einfache Worte, einfache Erklärungen, sondern auch Mimik und Gestik.
Definitiv. Das ist auch ganz ein wichtiger Teil. Vielleicht auch Berührung, respektvoll, je nachdem, wie weit fortgeschritten natürlich eine Demenz ist. Und dann auch das Vermeiden von Fragen, wieso, weshalb, warum, wo. Ja.
Das stelle ich, ganz ehrlich, bei meinen Eltern fest. Sie sind sehr, sehr schnell überfordert, weil es eine Anamnese gibt, wo logischerweise das Personal ein paar Fragen muss stellen. Ich wäre dann persönlich einmal froh, man würde mir diese Fragen stellen und ich würde die anstelle von meinen Eltern beantworten, weil meine Eltern wissen es nicht und sie sind nachher wahnsinnig gestresst. Können Sie das nachvollziehen?
Definitiv. Fragen beantworten braucht eigentlich sehr viel komplexe Denkarbeit und das ist in einer Demenz einfach schlicht nicht mehr möglich. Und darum ist es auch so wichtig, dass die Angehörigen mit einbezogen werden. Und es auch ganz klar ist, wer ist die Ansprechperson im Spital, pflegerisch und auch ärztlich. Und dass man ganz klar festlegt, Infoweg und auch mit Einbezug in die Entscheidungen. Das braucht einerseits vom Personal natürlich mehr Zeit, aber andererseits tut die Situation für den Menschen mit Demenz sehr beruhigend und das macht es auch wieder einfacher für das Personal.
Als Angehörige kann ich aber das durchaus sagen, bitte ziehen mich in den Entscheid ein, weil mir ist ehrlich gesagt auch schon so gegangen, ich habe dann gefunden, ich bin jetzt fast ein bisschen aufdringlich oder ein bisschen besserwisserisch dem Personal gegenüber und habe erklärt, schauen Sie, mein Vater kann das nicht mehr entscheiden, ich entscheide, bitte reden Sie mit mir. Und haben so gemerkt, dem Personal ist jetzt auch nicht so wohl, ob Sie mit mir dürfen, überhaupt reden oder sollen reden.
Das ist natürlich immer der Datenschutz sicher ein Thema, oder? Auch da kann man ja vorbereiten. Vielmal hat man ja irgendeine Vollmacht für das. Und wenn es eben ein geplanter Spitaleintritt ist, muss man da ganz klar kommunizieren, dass man Ansprechperson ist. Und dass der Mensch mit Demenz einfach wirklich da nicht mehr bedenken kann. Seine Situation und auch, wie es weitergehen soll.
Auch noch eine Frage, die ich aus meinem Umfeld kenne. Zeit ist ganz etwas Spezielles. Also mein Vater kann nicht mehr warten. Also im Wartezimmer sitzen, das macht ihn auch nervös, stresst ihn. Das Gleiche ist eben eine Übernachtung im Spital. Je länger das es geht, ist ja für uns manchmal nicht nur angenehm und für Menschen mit Demenz, denke ich, doppelt anstrengend. Gibt es da Bestrebungen oder kann man da darauf hinwirken, dass man sagt, okay, wir haben jemanden mit Demenz, wir behalten alles so kurz wie möglich von Wartezeit bis Aufenthalt, sofern es medizinisch vertretbar ist?
Das wäre ganz sicher sinnhaft, oder? Das ist ja, es gibt demenzspezifische Spitäler, da findet das statt, oder? Aber die haben zwei wichtige Faktoren. Die haben einerseits das Fachwissen im Personal und sie haben einen anderen Zeitschlüssel. Und sie sind sich bewusst, dass Verlegungen jedes Mal ganz schwierige Situationen eigentlich generiert. Ich denke, es muss wirklich noch wachsen, wenn sie es jetzt so da auf den Kanton beziehen. Ja. Aber ich denke, eben, da sind auch wieder die Angehörigen gefragt und ich finde, man darf auch was einfordern, definitiv.
Sie sagen jetzt, wenn wir es auf den Kanton beziehen, wissen Sie, es ist schweizweit. Ist man dort weiter, weniger weit?
Es hat wirklich Spitäler, die sich dieser Problematik sehr bewusst sind und eben die spezifischen Abteilungen eigentlich haben. Ja.
Gibt es auch Möglichkeiten, wenn ein Mensch mit Demenz ins Spital muss und muss übernachten, dass Angehörige wie bei Kindern im gleichen Zimmer dürfen übernachten?
Meines Wissens jetzt noch nicht, aber ich finde immer, man darf fragen. Man darf wirklich fragen. Es ist auch schon möglich gewesen, dass er zum Beispiel, wenn ein Angehöriger akut hat, müssen ins Spital, oder? Und es ist niemand zur Verfügung gestanden für den Menschen mit Demenz, oder? Dass dann mitunter das Spital auch schon den Menschen mit aufgenommen hat. Ich denke, man schaut schon in der Situation, was möglich ist. Aber das Room-In wäre ganz sicher wesentlich auch, ja.
Vom Room-In von Angehörigen noch die Frage ganz simpel. Was ist, wenn keine Angehörige rum sind bei einer Person mit Demenz?
Dann hat man wirklich definitiv ein grosses Problem. Das ist so, ja. Dann kommt wieder der Sozialdienst, oder? Wo dann eigentlich den Faden übernimmt und schaut, was müssen wir, oder? Was für Lösungen? Meistens geht es um Anschlusslösungen zum Beispiel. Das Spital hat aber auch so einen IDEM-Dienst, freiwillige Mitarbeiter. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, oder? Die mit einbeziehen. Soviel ich weiß, machen sie das sogar, wenn jemand ein Delir hat, oder?
Dass dort jemand begleitet und im besten Wissen und Gewissen für die Person entscheidet, einsteht und dann auch sie begleitet.
Entscheidet sicher nicht, aber Betreuungsaufgaben übernehmen kann. Das sicher, ja.
Und dann ist ja die Zeit vom Eintritt über den Aufenthalt irgendwann fertig. Mhm. Und dann geht es aber eigentlich noch weiter. Vielleicht aus dem Akutspital geht man raus. Mhm. Nur bei einem Menschen mit Demenz stellen sich noch ganz viele weitere Fragen. Können Sie zwei, drei aufzählen, wo Sie sagen, sind herausfordernd beim Austritt und nachher bei der Nachbehandlung?
Ja, der Austritt muss möglichst schnell geplant werden und gut. Oder? Also der Angehörige muss sich zum Beispiel fragen, kann ich da noch? Will ich dann noch die häusliche Situation weitertragen? Wenn ja, dann muss ich mir überlegen, braucht es mehr Unterstützung? Entlastungsdienst, Spitex, Mahlzeitendienst, was auch immer, Tagesaufenthalt. Wenn eine Übergangspflege gewünscht wird, dann muss da auch organisiert werden zum Beispiel. Da hilft einem auch wirklich der Sozialdienst sehr fest weiter. Das sind schon Fragen, die man sich stellen muss, ob man es noch weitermachen will.
Mensch mit Demenz kann man ja nicht einfach sagen, da sind Ihre Tabletten und Ihren Spray, nehmen Sie das so und so viel mal im Tag. Das funktioniert ja nicht.
Das funktioniert nicht, nein. Das wäre sogar zum Teil fahrlässig, wenn man da einfach anstellen würde. Ja, man muss das begleiten. Wie man mitunter auch das Trinken begleiten muss, Menschen mit Demenz verlieren die Körperwahrnehmung, was Hunger und Durst anbelangt. Und dehydriert sie, also zu wenig getrunken, das erhöht das Risiko vom Delir zusätzlich.
Für Angehörige heisst das, man muss die Zeit vom Austritt und eben die Zeit nach dem Spital, nach Betreuung, nach Behandlung, nach Kontrolle sehr, sehr sauber mit dem Personal im Spital schon absprechen und auch organisieren.
Unbedingt. Aber eben, ich finde schon, zuerst sollte die Entscheidungsfindung sein. Möchte ich und kann ich es noch? Weil viele Angehörige laufen eigentlich schon am Limit, oder? Und vielmal ist ja ein Mensch mit Demenz nach dem Spitalaufenthalt nicht in einer besseren Verfassung als zuvor.
Nein, also demenziell sicher nicht. Und der Körper ist ja dann eben auch noch geschwächt von dieser Fraktur oder was immer wir da in unserem fiktiven Beispiel annehmen.
Ganz genau. Und darum muss man sich da gut bewusst sein. Ja.
Sagen wir, jemand hat tatsächlich eben den Arm oder das Bein gebrochen, müsste jetzt das schonen. Gibt es tatsächlich Möglichkeiten weg der Demenz, dass er es vergisst, dass es mal schonen und auf das verletzte und frisch operierte Bein plötzlich wieder draufsteht und belastet?
Das ist ein grosses Problem generell, oder? Dass Menschen mit Demenz eine Infusion nicht verstehen können, einen Katheter nicht verstehen können, oder? Und dadurch vielmal auch die Behandlung verlängert sich, zum Beispiel. Ich mag mich an eine Situation erinnern, das war jetzt aber eine Frau, die war am Anfang noch von der Demenz. Und das ist so eine Zeit, wo man das Frischgedächtnis ist vielleicht sehr stark beeinträchtigt, aber man ist noch sehr eloquent im Kaschieren von seinen Defiziten. Und die hatte auch eine Armfraktur, sie hatte eine OP. Sie ist mehrfach verlegt worden im Spital. Zuletzt war sie dann auf einer Reha. Das war damals aber noch als Pflegeheim bestanden hat. Und sie hat nicht mehr gewusst, dass sie OP hatte und der Arm war gebrochen. Aber sie hat noch gewusst, dass das super lästig ist, der Orthoschiele. Und sie hat es wirklich geschafft, um dort die Pflegenden zu überzeugen, dass sie das nicht mehr braucht. Das hat später dann eine zweite OP bedeutet, zum Beispiel.
Und nicht nur Kosten, sondern auch für die Frau natürlich wieder unendlich viel mehr Stress und Aufregung und Aufwand.
Definitiv, ja. Es ist eine Zeit, denke ich, wo digitale Übermittlung für alle noch nicht so möglich war. Aber auch heute, wo das möglich ist, bedingt es natürlich, dass man da liest sorgfältig, dass die Demenz unbedingt als Schwerpunkt festgehalten werden muss, oder? Und dass entsprechend auch personelle Ressourcen da sind.
Das Risiko gibt es immer oder bei der Verlegung, dass so Informationen zwischen Stuhl und Bank runterfallen.
Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Und darum ist der Sozialdienst so wichtig. Der hat sich wirklich bereit erklärt, das Beispiel, was ich Ihnen genannt habe, das war dann auch der Auslöser. Dass ich das Gefühl hatte, da muss man irgendwas verändern. Und ansprechbar war da wirklich der Sozialdienst. Also auch die Spitex kann sich heute, wenn ein demenzbetroffener Mensch ins Spital kommt, können Sie sich an den Sozialdienst wenden, die nötigen Informationen geben und auch schon mitteilen, was aus Ihrer Sicht zum Beispiel die Belastungsgrenze ist vom Angehörigen, ob man wirklich auch schauen sollte, dass jemand dann in eine Langzeitinstitution übertritt. Solche Sachen. Also das ist wirklich ganz eine tolle Sache mit dem Sozialdienst da.
Zum Schluss noch, gibt es für Sie einen Wunsch für die nahe Zukunft? Wenn Menschen mit Demenz ins Akutspital eintreten sollten, was sich Ihrer Meinung nach sollte bessern? Nicht nur für die Menschen mit Demenz, sondern für alle.
Das Fachwissen zieht seit dem Spital. Oder? Im Moment ist es einfach wirklich noch so, dass Menschen mit Demenz im Spital sympathieverlustig werden können, weil sie brauchen Zeit und sie werden als unkooperativ und aggressiv wahrgenommen. Also die zwei Faktoren, Fachwissen und Zeit.
Heike Gauss, Demenzberaterin im Kanton Schaffhausen von der Spitäler Schaffhausen, haben wir hier gehört. Und weitere Infos, um das hier an dieser Stelle gerade zu sagen, weitere Infos rund um den Spitaleintritt haben wir verlinkt in den Shownotes von dieser Episode, auch mit einem Merkblatt.
Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz, Lundbeck und der Pauli und Fridolin Dublin Stiftung. Was mir am Gespräch besonders gefällt, ist, dass Frau Gauss darauf hinweist, dass man die Ernährung, Kommunikation, Orientierung, zum Beispiel mit dem Tür offen lassen, dass das ganz wesentliche Punkte sind, eigentlich normale Sachen, die aber im Alltag ganz, ganz schnell vergessen gehen. Und am Schluss der Ansatz, den sie immer wieder betont, wendet euch an den Sozialdienst. Finde ich einen super Ansatz.
Komm, ich stelle doch mal eine Liste auf, an was man alles muss denken, wenn es in einen Spitalaufenthalt geht. Man muss ja schon eben viel vorher anfangen.
Ein Spital suchen, wo möglichst in der Nähe ist, wenn es möglich ist. Und Frau Gauss sagt auch immer wieder von diesen speziellen Abteilungen, die es in anderen Spitälern gibt, bei uns in der Schweiz. Und dort kann man schauen, gibt es geriatrische oder altersmedizinische Schwerpunkte. Und wenn das natürlich in der Nähe ist, dann macht das sicher Sinn, dass man mit einem demenzerkrankten Mensch dorthin geht, für eine Operation, für einen Untersuch, was auch immer. Und eben, wie wir vorhin so gesagt haben, nicht tagelang vorinformieren, sondern erst, wenn es dann Zeit ist, klar informieren, ohne Angst machen und um die Unsicherheit nicht ganz so rauszuzögern.
Also aus meiner persönlichen Erfahrung eben, zu viel im Voraus, das bringt gar nichts. Und dann, ja, ist es an den Angehörigen, um die Medikamentenliste mitnehmen, Krankenkassenkarten, Anamnesebögen, die man ausfüllen muss, Kontaktadressen, das letzte Anzeugnis, aktuelle Bericht. Also das müssen eigentlich die Angehörigen vorbereiten und mitnehmen.
Und das ist unheimlich viel Arbeit und das braucht Zeit. Und gleichzeitig sollte man ja dann noch den Menschen mit Demenz vorbereiten, betreuen und noch ruhig bleiben, weil ja die Gefühle sich dann spiegeln im anderen. Und darum der Appell von mir, dass man sich selber ganz gut schaut als Angehörige, dass man möglichst wenig Stress zusätzlich hat für sich und auch für die Person, die man betreut, indem dass man zum Beispiel ein Taxi nimmt auf den Weg oder eine Nachbarin fragt oder Angehörige. Das beinhaltet dann auch wieder, dass man selber und der Mensch mit Demenz weniger Stress ausgesetzt ist und weniger Reiz.
Bei meinen Eltern ist es jetzt weniger ein Spitalaufenthalt, wo sie eine Operation haben oder länger bleiben. Es sind mehr Untersuche, Gespräche, wo ich sie dann begleite. Erstens einfach schon, weil es nichts bringt, wenn meine Eltern mit den Ärzten reden oder die Ärzte mit meinen Eltern. Also das können sie sich nicht merken. Und was ich dann aber schon merke, es ist noch ein bisschen eine Frage von, wie bezieht man jetzt den Sohn da ein? Also kann man dem trauen, datenschutzmässig, darf man dem alles sagen? Und wo kann ich eben einfach sagen, ich bin Ihnen, Frau Doktor oder Herr Doktor, viel nützlicher als mein Vater, weil ich kann Ihnen sagen, was die letzten Wochen und Monate passiert ist bei ihm. Er kann es nicht.
Dann gliedern wir das aber jetzt einmal in die Situation, dass Angehörige dabei sind. Mhm. Und dort wieder also mit dem Sozialdienst vorinformieren, das Gespräch suchen, alles parat machen. Und dann gibt es vielleicht ja auch irgendeine Patientenverfügung, wo du drin bist, dass man die mitnimmt und sagt, wir haben das wirklich miteinander abgesprochen. Und ganz klar die Demenz kommunizieren am Anfang. Auch für Spitalpersonal erlebe ich immer wieder, dass das ein Tabu ist. Und dass man so ein bisschen unwohl ist, um mit dem reden, darüber reden. Und dann gibt es ganz viele Regeln, die man muss befolgen muss, so wie sie erzählt hat mit den Armschlingen. Und dort ist es natürlich ganz wichtig, dass du als Angehörige Bescheid weißt. Mhm. Sonst nachher gibt es eben eine Nachoperation.
Also wenn sie einbeziehend wie jetzt mit der operierten, sagen wir mal jetzt operierten Person, muss umgegangen werden.
Ja, ich habe ein Beispiel mit einer Kundin von mir, die eine Augenoperation hatte und darum regelmäßig Augentropfen bekommen hat. Und das geht nicht in dem, dass sie das selber macht. Das vergisst sie wieder. Und so ist es wirklich so, dass man sich auch sollte Mut haben, um einfach zu sagen, es ist wichtig, Datenschutz hier oder her. Mhm. Auch ein bisschen gesunder Menschenverstand. Und ich glaube, je länger dass man über Demenz redet und je mehr sind auch die Leute offen dazu.
Und gibst du einen Tipp ab, aber weißt, eine Einschätzung, was Angehörige müssen machen, wo du sagst, hey, look, das müssen wir übernehmen, das kann das Spital nicht, oder an Sachen, wo du sagst, das könnt ihr gar nicht übernehmen, das solltet ihr nicht übernehmen?
Also man muss gar nicht. Man muss gar nicht übernehmen, weil schon sobald du wieder unter Druck bist, schaffst du es auch fast nicht mehr. Aber sicher, wenn man frühzeitig einen Besuchsdienst organisieren kann oder wenn man in der Familie einen Plan macht, wer kommt wann, oder wenn eben zum Beispiel mit meinen Augen tropfen, dass man weiss, in der Nacht muss so und so viel Mal getröpfelt werden und sie dürfen nicht reiben, dass man da eine Sitzwache organisiert. Und zwar schon vor der ersten Nacht, schon die Woche vorher, dass jemand weiss, dann und dann mache ich 3 Sitznachtwochen.
Mhm. Und eben, es gibt viele Fälle, wo man halt als Angehörige sich einbringen will und dann halt, da komme ich auch aus meiner Sicht, Kommunikation, früher reden und Bedürfnisse klar machen als Angehörige. Ich wäre gern involviert in den Entscheid, in die Informationen.
Also da motiviere ich dich, dich nicht einzuschüchtern zu lassen von diesen Abläufen und den Regeln, weil die sind nicht demenzgerecht und dann funktioniert es auch nicht, weil man als Mensch mit Demenz eben nicht mehr kann auf die einspringen kann.
Mhm. Und wenn, das hat ja Frau Gass auch schon gesagt, sie wünscht sich zum Teil eine bessere Sensibilisierung vom Fachpersonal. Du hast jetzt etwas Ähnliches gesagt, in dem Fall verstehe ich das richtig.
Ja, und da könnte zum Beispiel eine Bezugsperson als Brückenbauerin fungieren zwischen dem Personal, das ganz klar auch eine Aufgabe hat und einen Zeitschlüssel, und der Person mit Demenz und ihren Angehörigen.
Mhm. Also auch quasi wie als Angehörige bist du ein Dolmetscher, eine Dolmetscherin zwischen deinen älteren Angehörigen und dem Fachpersonal, wenn's den Ärzten und Pflegenden.
Wenn du das noch
kannst. Ja, wer kann es sonst? Am besten kannst du es, oder du? Am realistischsten.
Also jetzt sehe ich dich als Sohn, dass du das sicher extrem gut kannst. Aber je nachdem, wenn du jetzt selber betagt bist und deine 90-jährige Partnerin betreust und du bist auch schon 92, wird es schwierig. Mhm. Und auch für dich selber müssen wir eine Lösung haben. Und darum finde ich es ganz wichtig, dass man frühzeitig jemanden suchen könnte, der die Brücke baut.
Genau, weil Brückenbau ist wichtig und eigentlich haben wir ja alle zusammen einen gemeinsamen Nenner. Menschen mit Demenz, die betreut werden muss, Angehörige, uns Fachpersonal, Pflegepersonal, Ärzte, Ärztinnen, wir hätten einen gemeinsamen Nenner.
Alle zusammen wollen keine Komplikationen. Das ist ein.
So sind wir, möglichst einfach das Leben und in dem Fall sehr konkret.
Eine Komplikation, die es immer wieder gibt, das ist das Delir. Frau Gauss hat auch immer wieder davon geredet, ein riesiges Thema. Mhm. Und wir machen eine Extra-Folge zum Delir.
Die lohnt sich auch noch nicht mehr.
Unbedingt. Dann ist auch der Sturz ein Thema, das immer wieder kommt, das auch wieder ganz viele Nachfolgen hat. Oder? Wenn ich falle, dann habe ich im besten Fall einfach eine Prellung. Im schlimmsten Fall habe ich einen Sturz mit einem Bruch und muss wieder operiert werden. Mhm. Der Medikamentenfehler, also was gebe ich für Medikamente ab, was nehme ich? Polypharmazie, so als Überbegriff, das heisst zu viel Medikamente rein, auch das.
Gibt dir mal eine Folge.
Gibt eine Folge. Hey,
ich kenne dich unterdessen, ich kann deine Sätze schon fertig machen. Und das andere ist auch, nur weil man, ich sage jetzt wieder, meinen Eltern ein Medikament mitgibt, heisst es noch lange nicht, dass sie es nehmen.
Nein, oder vielleicht nehmen sie es, aber einfach auch nicht richtig dosiert.
Ja, genau. Also
das geht ja dann mehr darum, um die Nachbehandlung. Mhm. Aber jetzt sind wir ja eigentlich erst so ein bisschen beim Eintritt gewesen. Und dort ist es ein Gespräch, das wichtig ist, Bedürfnis klären und wenn dann die Operation ist, vor der Operation, auch ganz einfache Bedürfnisse wahrnehmen. Weil die können unruhig machen, wie zum Beispiel Hunger. Vor der Operation darf man nichts essen. Mhm. Durst, man darf nämlich auch nichts trinken. Und das muss man zuerst verstehen. Und das macht so unruhig. Und dann auch Ausscheidung an einem fremden Ort. Man hat Schwierigkeiten mit Stuhlen. Man findet vielleicht das WC nicht mit dem Urin. Also das kann ganz, ganz unruhig machen oder aggressiv.
Ja.
Und eigentlich ist es relativ schnell behoben.
Eigentlich. Aber eigentlich. Eben, auch da wieder, wir haben den Begriff vorher schon gehabt, Dolmetscherin, Dolmetscher. Möglichst einfach reduziert kommunizieren mit dem Menschen mit Demenz, dass er auch den Prozess und das, was jetzt passiert, einfach versteht, oder?
Ja, und nicht erklären. Das macht ja oft auch gerade Ärzte, Ärztinnen, wenn das ganz, ganz richtig machen und erklären, was jetzt alles passiert, das ist eine Überforderung. Das kommt nicht an. Es kommt nur grosses schwarzes Loch. Irgendetwas passiert da, wo ich nichts dazu beitragen kann. Und das generiert eine Reaktion. Und weil man nicht mehr kognitiv reagieren kann, rennt man weg.
Mhm.
Oder wird laut.
Ja, Flucht, Wehren.
Genau.
Und jetzt sind wir noch bei der Kontrolle gewesen. Man ist mal im Spital und irgendwann geht es, man bleibt länger, man muss übernachten. Mhm. Mehrtägigen Aufenthalt.
Mhm. Mehrtägigen Aufenthalt, ja. Dort kann man sicher Sachen von daheim mitbringen, wenn das möglich ist. Je nachdem, auf der Intensivstation geht es nicht, aber auf der Bettenstation schon. Zum Beispiel einen grossen Wecker, dass ich mich orientieren kann. Oder auch das eigene Küssi kann helfen. Oder auch, dass man relativ schnell das eigene Pyjama anlegen darf, wenn das irgendwie möglich ist. Das Essen mitbringen von daheim. Je nachdem kann das schon so vertraut schmücken, wenn man irgendetwas, was die Person gern hat. Die Frau Gauss hat einmal gesagt, Türen offen lassen.
Ja.
Wir machen auch die Erfahrung, dass je mehr Leute in einem Zimmer schlafen, je besser schläft der Mensch mit Demenz.
Das haben wir schon ein paar Mal in diesen Folgen. Und das würde in dem Fall auch wieder helfen. Oder eben die Türen offen lassen, einen Spalt, damit Kontakt entsteht.
Ja. Ja, dass du nicht ganz allein bist. Oder ein Nachtlicht, so wie bei den Kindern, dass man das Nachtlicht einsteckt. Finde ich auch noch etwas Schönes. Und dann halt das Raum in, oder? Dass man dort schläft.
Als Angehörige.
Als Angehörige. Aber dort auch ganz, ganz ein grosses Aber von mir, dass man ja nicht das Gefühl hat, ich muss dort schlafen und total überfordert ist. Weil das bringt dann auch wieder niemandem etwas.
Auf die Überforderung möchte ich zu reden kommen. Dreimal eins weiter. Eben, jetzt ist man im Spital, dort hat es viel Fachpersonal. Irgendwann geht man wieder heim. Und jetzt, das hat ja Frau Gauss gesagt, muss man sich schon gut überlegen als Angehörigen, was kann man, was will man noch leisten? Und da gäbe es ja auch Hilfe, Spitex, Mahlzeitendienst, Putzinstitut und. Und die Hilfe, glaube ich, aus meiner Sicht als Angehörige, würde sagen, wenn es einem zu viel wird, muss man die unbedingt in Anspruch nehmen.
Manchmal sind so Spitalaufenthalte auch wie so Schnittstellen in einem Prozess, dass man dann wie kann ein bisschen zurückstehen und ein bisschen loslassen und vielleicht in einer Anschlusslösung jemanden begleiten und nicht gerade heim. Dass man dann als Angehörige einfach einmal Zeit hat, um selber wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen und dann mit einem klareren Kopf und nicht dem Stress von der die Person ist im Spital, es geht dieser Person schlecht und ich bin erschöpft, können daran denken, was wäre jetzt für uns beide gut?
Mhm.
Ist es gut, die Person mit Demenz bleibt in der Institution und ich komme sehr gern, sehr häufig besuchen, oder ich habe mich erholt nach 6-8 Wochen oder auch mehr und kann dann gern wieder die Person heimnehmen.
Also als Plädoyer, zum an sich selber denken in dieser Situation.
Ja, unbedingt.
Was ich noch festgestellt habe, es ist auch noch schön, meine Mami kann nach dem Spital mich umarmen und sagen, danke, bist mitgekommen. So ist es jetzt gar nicht so schlimm gewesen.
So schön. In der nächsten Folge geht es um die Prävention von Demenz. Und dort lernen wir Barbara Studer kennen, Neurowissenschaftlerin, die appelliert, dass wir uns das Leben lang aktiv um ein powervolles Hirn kümmern sollen.
Was ist das genau? Ein powervolles Hirn? 1, 2, 3, 4, abrechnen. 4 mal 4, 16.
Hirnpower stellt sie vor und das dann ganz praktisch im Interview.
Das ist Kopfsache, der Schweizer Demenz-Podcast. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge.
Erzählt doch anderen von dem Podcast und leitet die Episode weiter. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, freuen wir uns über ein Mail auf kopfsach@podcastschmiede.ch. Wir bedanken uns herzlich für die Mitfinanzierung bei unseren PartnerInnen, der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz, Lundbeck und der Pauli und Fridolin Dublin Stiftung.
Kopfsach ist eine Produktion von der Podcast Schmiede. Die Produzentin ist Carla Keller. Schnitt und Mastering macht Anna Moff. Das Konzept ist von Franziska Engelhardt und Judith Krombach. Die Musik von Daniel Hobby. Alle Episoden hören Sie auf Spotify, Apple Podcasts oder auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich auch auf kopfsach-podcast.ch.